alleine der Weisheit meiner Frau zu verdanken, dass ich heute kein Bayern-München-Trikot anhabe. Aber um meine Frau zu necken, habe ich heute Nacht in einem Bayern-Trikot geschlafen. Ich konnte es nicht sein lassen. Ihr Lieben, wir sind in einer Predigtreihe und wir sind schon ziemlich am Ende im Markus-Evangelium. Markus war ja der Sekretär von Petrus gewesen, einem der wichtigsten Apostel, hat ganz viel von den Worten von Jesus gehört, ganz viele Taten gesehen und er hat dann am Ende seines Lebens auch ein Evangelium geschrieben, eine frohe Botschaft geschrieben für die Leute, die eben den Glauben weiterleben sollen. Es sollte ein Fundament geben für den Glauben. Darum beschäftigen wir uns gerade damit. Jesus wird im Markus-Evangelium als ein Mann der Veränderung beschrieben. Ein Mann, der Leben verändern kann. Also der das Herz von Menschen verändern kann. Und heute soll es um das Thema das Gericht gehen. Ich habe mal hier ein Bild von einem toten Baum euch mitgebracht. Ich habe euch auch eine tote Gurke mitgebracht. Ich habe so in der Predigtvorbereitung die Woche gedacht, ich gucke immer so aus dem Fenster bei uns auf dem Balkon, also auf die Terrasse, und wir hatten uns vor kurzer Zeit eine Gurke gekauft von einem großen schwedischen Einrichtungshaus, und ich habe das Ding eigentlich gepflegt und gehegt. Warum es gestorben ist, ich kann es euch nicht sagen, aber ich habe immer wieder drauf gemusst in die Predigt denken. Ich habe gedacht, Mann, ist das nicht ein tolles Anschauungsobjekt für ein furchtbar verendetes pflanzliches Etwas. Kein schönes Bild. Überhaupt kein schönes Bild, oder? Also der Blumentopf ist noch schön, aber die Blume ist furchtbar. Sieht einfach furchtbar aus. Und das ist eben auch etwas, was gewissermaßen Jesus hier als ein echt erschreckendes Bild seinen Jüngern vor Augen malt. Also es geht um ein sehr, sehr ernstes Thema heute. Jesus spricht ein dramatisches Urteil und verdeutlicht mit seinen Jüngern anhand von diesem Feigenbaum etwas, was passieren wird. Und das ist etwas, ehrlich gesagt, ich finde diese Geschichte ganz schön krass. Sie hat bei mir so ein heiliges Erschrecken verursacht. Und ich denke so, wow, das gibt's doch gar nicht. Jesus, sonst bist du doch immer der Nette. Letzte Woche haben wir die Segnung der Kinder unter anderem uns angeschaut. Da bist du doch immer derjenige, der so nett ist. Und hier auf einmal verreckt ein Baum. Du stehst davor und liest diese Bibelstelle und denkst, was soll das denn jetzt? Die Leute, die Bäume lieben und umarmen und so weiter, das ist eine furchtbare Geschichte für solche Menschen. Die hält das eventuell sogar vom Glauben ab. Das soll nicht sein, ja? Also wenn du Bäume umarmst und dadurch Energie bekommst, dann lass dich nochmal neu auf diesen Text ein. Es soll dich nicht vom christlichen Glauben abhalten. Aber das ist doch so, dass man das vielleicht manchmal auch kennt, diesen heiligen Schock. Wenn man manchmal so merkt, so, hey, Jesus ist nochmal anders. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass ich vor Jesus stehe, dass wir als Gemeinde vor Jesus stehen, dass er vielleicht Dinge sieht, wo ich in ein heiliges Erschrecken komme, dann wird das Ganze spannend, das Thema. Kann es sein, dass Jesus mit dir und mit deiner Gemeinde, mit deiner Gemeinde, in der du unterwegs bist, mit unserer Gemeinde hier, vielleicht hier und da auch manchmal seine Schwierigkeiten hat und sagt, ey Leute, damit bin ich nicht einverstanden. Christen und ganze Gemeinden können unglaublich vom Patt ab sein, wie man auf Platz so schön sagt. Es wird vielleicht, diese Predigt heute wird vielleicht nicht auf jeden von euch zutreffen. Vielleicht sagst du, okay, das ist heute nicht mein Thema, aber es könnte sein, dass du heute merkst am Ende der Predigt, oh, ich muss mich wieder von Gott in Frage stellen lassen und ich muss mich wieder neu auf Gott ausrichten. Ich möchte mein Leben korrigieren auf Gott hin. Auf das, was Jesus will, dass er Frucht bringen will durch mein Leben. Was sind dabei die Kriterien? Wonach beurteilt Gott denn? Es ist also eine Frage nach Ausrichtung. Ihr Lieben, und manchmal ist es ja ganz einfach, auch im Christlichen so zu sagen, ist das nun gut, ist das nicht gut. Wenn wir in die christliche Geschichte reinschauen, ich habe das mehrfach berichtet, war im Gefängnis unterwegs. Das Erste, was mir die Gefangenen, wenn sie denn keine Christen sind, sagen, ach ihr Christen, ihr seid doch zuständig für die Hexenverbrennung und ihr seid zuständig für die Kreuzzüge. Das ist dann auch relativ einfach bei diesem Thema, weil man sagen kann, okay, da hat christliche Kirche unfassbar versagt. Unfassbar versagt. Oder wenn wir in der jüngsten Geschichte mitkriegen, dass amerikanische GI-Soldaten mit Bibelfersen auf ihren Sturmgewehren unterwegs sind, dann müssen wir sagen als Christen sogar, sorry Leute, geht gar nicht. Habe ich nochmal nachgelesen in der Welt, die Zeitung Die Welt, ein Artikel über Bibelverse auf Maschinengewehren, also wo dann draufsteht, ich bin das Licht der Welt und so weiter, wo ich dann sage, sorry Leute, Religion kann ganz gewaltig merkwürdig sein. Und können wir uns die Frage stellen, dass Jesus damit nicht einverstanden ist? Ja, können wir uns vorstellen, dass Jesus damit nicht einverstanden ist. Ich jedenfalls. Aber das auch in unserem Miteinander in Gemeinde. Wir sind manchmal so unterwegs, so nach dem Motto, ja, wir leben doch alle unter der Gnade. Und Dietrich Bonhoeffer hat das meines Erachtens sehr präzise kritisiert. Er hat gesagt, wir reden in der Kirche manchmal von der billigen Gnade. Das Wort von der billigen Gnade hat mehr Christen zugrunde gerichtet als irgendein Gebot der Werke. Billige Gnade, das heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Also wenn du glaubst, dass du in deiner Sünde weiter fortleben kannst, da wo du am Willen Gottes vorbeilebst und meinst, du lebst unter der Gnade, sagt Bonhoeffer, dann bist du auf einem Irrweg. Es lebe also, so schreibt Bonhoeffer, es lebe also auch der Christ wie die Welt. Er stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht, unter der Gnade ein anderes Leben zu führen als unter der Sünde. Das ist die billige Gnade, von der Bonhoeffer spricht. Wenn du meinst, du kannst dein Leben einfach so weiterleben, wenn du unter der Gnade Gottes lebst, wie dein Leben in der Sünde. Wenn das gar keinen Unterschied macht. Ich habe mal die Hand gehoben. Jetzt bin ich doch gerettet für immer und ewig. Muss nichts mehr tun. Und ihr Lieben, es geht nicht darum, Bekehren und so weiter abzuwerten, sondern es geht darum, neu zur Nachfolge Jesu aufzufordern. Dass wir uns in Frage stellen, sind wir Nachfolger von dem auferstandenen Christus? Und es geht nicht darum, dem Wort der Gesetzlichkeit das Wort zu sprechen oder Angst zu machen, sondern es geht darum, sich einen Spiegel vorzuhalten und sagen, hey, bin ich da eventuell korrekturbedürftig? Das war auch in der Predigtvorbereitung, das war eine Predigtvorbereitung, die nicht immer nur toll war. Wo ich gemerkt habe, innerlich auch im Gebet zu Gott, Gott, korrigier mich da. Ich werde am Ende der Predigt auch noch darauf eingehen. Und es geht nicht darum, wenn wir von der billigen Gnade sprechen und wenn wir davon sprechen, dass es Christsein auch ernsthafte Nachfolge bedeutet, dass wir so freudlos durch die Gegend rennen, griesgrämige Christen sind und so mausgrau durchs Leben laufen. Darum geht es überhaupt nicht. Christsein ist Freude, Christsein ist kann auf Gemeinschaft sein oder soll Gemeinschaft sein. Es soll es Freude am Leben sein. Es soll Begeisterung für Gott sein. Für meine Gemeinde. Für die Stadt, in die Gott uns hineingestellt hat. Für die Dinge, die Gott mir schenkt. Ganz klar. Aber billige Gnade, das ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Billige Gnade ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution der persönlichen, ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendig Mensch gewordenen Jesus Christus. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Und darum geht es. Das habe ich für mich persönlich die Woche wieder getan. Mir die Frage zu stellen, spiegelt mein Leben die Werte des Reiches Gottes wider? Spiegelt mein Leben die Werte des Reiches Gottes wider? Merken andere Menschen in meinem Leben, wer der Herr in meinem Leben ist? Ist Christus der Herr in meinem Leben? Wie beurteilt Jesus diese Dinge? Wie gehe ich mit Verletzungen um, die mir jemand zugefügt hat? Wie gehe ich mit meinen Kindern, mit meinen Mitmenschen, mit meinen Freunden, mit meinen Nachbarn um? Mit meinen Kollegen? Na, Jürgen? Wie beurteilt Jesus die Gemeinde? Hat Jesus eine Meinung dazu, wie wir uns zueinander verhalten? Wie wir mit unseren Schwestern und Brüdern umgehen? Wie wir übereinander reden? Wie wir beten? Wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Ist das frommer Schein oder ist das wirklich echtes Sein? Oder um es mal mit Shakespeare noch etwas abgewandelt auszudrücken, Frucht bringen oder keine Frucht bringen? Das ist hier die existenzielle Frage. Frucht bringen oder keine Frucht bringen, das ist die existenzielle Frage in der Nachfolge. Wir schauen uns den Bibeltext mal gemeinsam an. Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 21. Als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Von Weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen dran wären. Aber der Baum trug nur Blätter. denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten diese Worte. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwäscher und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Er fuhr sie an. In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Am Abend verließen Jesus und die Jünger die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hatte und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern gewesen und er war unter Anrufung Hosianna in Jerusalem eingezogen auf einem Esel. Das ist der Kontext, das war vorher passiert. Und er ist am Abend in Jerusalem gewesen, im Tempel, und hat sich das da schon mal angeguckt. Und dann kommt am nächsten Tag diese Szene, wo er mit seinen Jüngern von Bethanien aus, 2,5 Kilometer außerhalb, läuft er los, läuft an diesem Feigenbaum vorbei und geht dann in den Tempel. Und als Zuschauer stelle ich mir so vor, du erlebst Jesus vorher die ganze Zeit anders. Und da flippt er voll aus. So stelle ich mir das vor. Im Johannesevangelium können wir sogar sehen, er nahm einen Strick, er machte so eine Stricke und er hat die richtig rausgetrieben. So stelle ich mir das vor. Leute, so nicht. Jesus ist so zornig. Das ist doch ein ziemlich seltsames Bild mit diesem Fluch über diesen Feigenbaum. Es ergibt doch, das heißt im Text sogar, es war noch nicht mal die Zeit für Feigen an den Bäumen. Jetzt war es aber so, dass es damals schon so kleine Knospen an den Feigenbäumen gab, die erst viel später zu einer Frucht werden würden. Und die waren schon auch sehr schmackhaft, so kleine Knötchen. Und Jesus geht hin und er findet nicht mal das. Nicht mal das findet er an diesen Bäumen. Keine Knötchen bedeutet, irgendwas stimmt mit diesen Bäumen nicht. Wachstum ohne Frucht, das war ein sicheres Zeichen für Verfall. Wenn ein Feigenbaum keine Frucht trägt, dann stimmt etwas nicht. Ein Feigenbaum soll Früchte tragen, das ist seine Bestimmung. Der soll nicht einfach nur schick aussehen. Und Jesus gibt ein Anschauungsbeispiel zum Thema leere Frömmigkeit. Und das erklärt dann auch die weitere Geschichte, die Szene im Tempel. Wenn wir uns das mal so vor Augen führen, wie der Aufbau ist hier im Markus-Evangelium. Erst kommt der Feigenbaum, dann die Situation im Tempel und dann wieder der Feigenbaum. Es wird deutlich, diese Geschichte vom Feigenbaum können wir nicht einfach getrennt betrachten, sondern es hat direkt zu tun mit der Szene im Tempel. Der Feigenbaum war ein Bild im Alten Testament für das Volk Israel. Viele Stellen, die das deutlich machen. Und Jesus sagt, das ist ein perfektes Bild für das Israel in der damaligen Zeit. Sie behaupten, zu Gottes Volk zu gehören, aber sie tragen keine Frucht. Das gibt es ja in vielen Kirchen auch. Da gibt es Aufgaben, Projekte, Ausschüsse, Lärm, Menschen, die kommen und gehen, jede Menge Aktivitäten, aber wenig Frucht. Und Jesus geht dann in diesen Tempel hinein. Die sogenannte Tempelreinigung. Der Tempel war ein riesiges Areal im damaligen Jerusalem. Man kann heute noch die Grundrisse sich anschauen. Da steht ja jetzt die Al-Aqsa-Moschee oben drauf. Und Jesus befand sich im Vorhof, der Vorhof der Völker. Das ist der letzte Ort noch, wo die Menschen aus den Nationen noch hinkommen konnten. Es gab mehrere Bereiche im Tempel. Es gab das Allerheiligste, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hingehen durfte. Und da gab es verschiedene andere Bereiche und Jesus befindet sich hier im Vorhof der Völker, im Vorhof der Heiden, wie man auch so schön sagt. Dort waren die Leute aus den Nationen, die den Gott Israels anbeten wollten. Das war der letzte Ort, wo sie noch hinkommen. Weiter durften sie nicht kommen. Nur Juden durften noch einen Schritt weiter gehen. Und der oberste Hohepriester durfte einmal im Jahr in die wirkliche Gegenwart Gottes kommen. Und da befand sich Jesus also. Der Ort, wo einfach nur noch der fromme Betrieb abgewickelt worden ist. Hauptsächlich wurden dort Tauben, die Opfertiere für die armen Menschen verkauft. Der Geschichtsschreiber Josephus schreibt, dass in einer Passahwoche zum Beispiel bis zu 255.000 Lämmer in so einer Woche verkauft und geopfert worden sind. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Was für ein Jahrmarkt. Was für ein Tohuwabohu. Was für ein Durcheinander. Ein Viehmarkt und ein Börsenhandel. Das kann man sich so vorstellen. Ich muss mal wieder ein Stück Wasser trinken. Ich freue mich so auf die Klimaanlage, Leute. Der Ort, der eigentlich ein Ort sein soll, wo wir in die Ehrfurcht den allmächtigen Gott begegnen sollen, ist zu einem Ort geworden, wo man einfach nur noch oberflächliche Geschäfte macht. Er ist verdrängt worden. Und super interessant ist dann, was Jesus in Vers 17 sagt. In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das ist ein Wort, wo Jesus sich wieder auf ganz bekannte Texte aus dem Alten Testament bezieht. Dieses Wort hat sofort etwas ausgelöst. Die Leute waren schockiert, wenn er das sagt. Diese Worte, da haben die Leute damals viel, viel mehr mit verbunden, als nur dieser eine kurze Satz. Mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Uns sagt das vielleicht auf den ersten Blick gar nichts. Aber ihr Lieben, das waren Worte, die im kollektiven Gedächtnis dieses Volkes waren. Wenn wir uns das mal vorstellen, das kollektive Gedächtnis unseres Volkes, wenn ich sage, zum Beispiel 11. September 2001, bei jedem von uns, der ein bisschen älter ist als 10 Jahre, kommen sofort Gedanken, wo war ich an dem Tag, als die Twin Towers runtergekommen sind. Die ganze Welt hat sich verändert. Oder die Generation unserer Großeltern und Eltern, wenn wir von den Bombennächten von Dresden sprechen. Ich muss nur einen Satz sagen und sofort geht ein Film ab vor euren Augen. Oder wenn ich jetzt mal diesen Satz sage, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Wisst ihr alle, was ich meine, oder? I have a dream. Sofort geht ein Film ab. Du fühlst dich in deinem Geist, stehst du in Washington und hörst Martin Luther King zu. Liebe Landsleute, wir sind hier zu ihm gekommen, um ihn mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise. Wisst ihr Bescheid? Als ich das vor kurzem nochmal in einer Dokumentation gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen. Wenn ich mir vorgestellt habe, was müssen die Leute in Prag ausgehalten haben? Als Genscher dort diese Worte gesagt hat. Wie hat das unsere Geschichte verändert? Je suis Charlie. In der jüngsten Vergangenheit, das wissen die ganz Jungen auch. Je suis Charlie. Und wenn Jesus dann sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was meint er denn damit? Jesus bezieht sich auf das Wort von einem alttestamentlichen Propheten, nämlich Jesaja, der gesagt hat über die Fremden, die eigentlich gar keinen Zugang zu Gott haben. Da heißt es, ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar bringen sollen, wird willkommen sein. Denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden, sagt Gott hier zu seinem Volk. Eigentlich sollte Israel immer für alle ein Segen sein, auch für alle Nationen ein Segen sein. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden, hatte Gott Israel damals zugesprochen. Sie sollten nicht auf Kosten der anderen leben, sondern sie sollten zugunsten der anderen leben. Das war die Bestimmung von Israel gewesen. Und hier im Vorhof der Völker, da machen die Israeliten Geschäfte mit den Fremden. Nutzen sie aus. Sie durften ja nicht mit, die Leute aus den anderen Nationen durften ja nicht mit ihrem eigenen Geld dort bezahlen. Es musste die heilige Währung genutzt werden. Sie mussten das umtauschen. Sie mussten ein perfektes Opfertier haben, dass die dann doppelt so teuer waren. Okay. Sie haben ein Geschäft draus gemacht. Ein florierendes Geschäft. Und eigentlich sollte der Tempel doch die Gegenwart Gottes widerspiegeln. Die Sehnsucht in uns allen Menschen, das, was am Anfang schon da war, wo Gott bei den Menschen gewesen war. In der Geschichte Israels wird das berichtet, am Anfang war Gott mit den Menschen zusammen, mit Adam. Gott wohnte bei den Menschen und die Sünde hat diese Beziehung zu Gott zerstört. Und Gott hat diese Sehnsucht nicht aufgegeben. Und der Tempel ist der Ort gewesen, wo die Menschen, das Volk Israel damals, die einzige Begegnung mit Gott noch hatte. Und Gott hat gesagt, so soll es nicht sein. Und wenn Jesus dann Jesaja 56 zitiert, dann ist da noch mehr Skandal drin. Da geht es darum, um die Fremden, die in Israel nicht an der Begegnung mit Gott teilnehmen durften. Die durften nur bis in den Vorhof kommen. Aber auch die Eunuchen. Und wenn man Jesaja 56 uns anschauen, da heißt es, ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus meinem Volk ausschließen. Gott sagt, wenn die Fremden dann zu mir kommen werden, sie sollen keine Angst mehr haben, dass ich sie ausschließen werde. Ich werde sie willkommen heißen. Und in der Kultur Israels damals, ein Eunuch, also ein Mann, dem der Hoden fehlt, der durfte nicht in die Gegenwart Gottes kommen. In Deuteronomium 5 heißt es, ein Mann, dessen Hoden verletzt oder dessen Glied abgeschnitten ist, darf nicht in der Versammlung des Herrn aufgenommen werden. Ihr lieben jungen Männer, das ist ein furchtbares Bild für uns, oder? Und Gott sagt, das soll nicht mehr der Fall sein. Ich werde das verändern, sagt Gott. Den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, die werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel wert sein, mehr wert sein wird als Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Da sind Leute, die sind aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Da sind Leute, wo wir sagen, oh nee, die nicht. Die dürfen nicht mitkommen. Die sind nicht heilig genug, die sind nicht perfekt genug. Und Gott sagt, ich werde ihnen einen Namen geben. Ich werde dafür sorgen, dass sie Ehre bekommen. Alle anderen Männer haben damals auch in dieser Kultur, war es so wichtig, Kinder zu bekommen, damit der Name weitergetragen wird. Man hat sich definiert über den Stammbaum in der damaligen Zeit. Und Gott sagt, ich werde diese Menschen zu meinem Tempel holen. Und sie werden in meine Gegenwart kommen. Die Menschen aus den fremden Nationen werden zu mir kommen. Und die Menschen, die verstümmelt sind und die über die ihr lacht, die werde ich an mein Herz ziehen und ich werde ihnen einen Namen, einen ewigen Namen im Himmel geben. Was für ein krasses Bild. Und wenn Jesus dann diese Worte zitiert, dann sagt er, jetzt bricht diese Zeit an. Und das ist der Skandal für die Leute drumherum. Sie sagen, was? Kann nicht wahr sein. Das muss doch Gott tun. Ich bin Gott, sagt Jesus. Ich kann jetzt anfangen, dieses Werk umzusetzen. Gott will, dass alle Menschen zu mir zurückkommen können. Alle Menschen. Und alle Völker sollen mit Gott in Kontakt treten. Heutzutage nicht mehr durch den Tempel in Israel, sondern durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist Tempel des Heiligen Geistes. Diese Berufung, die Gegenwart Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten, das ist Aufgabe der Gemeinde. Diese Perspektive zu bekommen für unsere Stadt, für meine Nachbarn, für meine Kollegen, zu sagen, ich habe die Sehnsucht danach, mein Leben zur Verfügung zu stellen, damit die Gegenwart Gottes in meiner Umgebung zunimmt. Damit wir als Gemeinde dazu beitragen können, dass andere Menschen mit Gott in Kontakt kommen können. Darum geht's. Darum treffen wir uns, um Gott die Ehre zu geben, Gott anzubeten. Das soll auch in unserer Gemeinde so sein. Wir wollen ein Ort sein, wo Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen. Eine internationale Gemeinde. Und ich freue mich, ich wiederhole mich so sehr, dass wir Menschen aus anderen Nationen hier unter uns haben, dass wir gemeinsam den gleichen Gott anbeten können. Das wird im Himmel normal sein. Und wenn Jesus dann dieses Wort von der Räuberhöhle zitiert, dann bezieht er sich auch auf eine ganz berühmte Rede vom Propheten Jeremia. Die berühmte Tempelrede. in Jeremia 7. Da sagt Gott zu Jeremia, stell dich mal an die Pforte des Tempels und sag meinem Volk, wenn ihr euer Leben und euer Tun von Grund auf ändert, wenn ihr bei Meinungsverschiedenheiten gerecht miteinander umgeht, die Ausländer, die Witwen und Waisen nicht übervorteilt und mit den Mördern und den Götzendienst, mit dem Morden und dem Götzendienst ein Ende macht, dann will ich euch hier wohnen lassen. Aber in Wirklichkeit vertraut ihr auf Lügenworte, die gar keinen Nutzen haben. Ihr stehlt und mordet, ihr brecht die Ehe, ihr haltet eure Schwüre nicht und betet den Baal und einen Haufen anderer Götter an. Gott sagt durch Jeremia, Leute, wenn ihr hier in den Tempel reinkommt und danach draußen genauso weitermacht wie vorher, eure Herzen nicht verändert sind, es kotzt mich an. Drastische Worte. Könnt ihr jetzt verstehen, warum die Leute nachher gesagt haben, wir müssen Jesus beseitigen? Das war das in Blut in den Adern gefroren, als Jesus diese Worte zitiert hat. Jeremia 7, dann ab Vers 10. Dann kommt ihr hierher, sagt Gott, in den Tempel, das Haus, das mir als Eigentum zugesprochen wird, und sagt, hier sind wir sicher, nur um danach genauso weiterzumachen wie bisher. Sie haben gesagt, okay, wir haben doch den Tempel in Israel, wir haben doch den Tempel in Jerusalem, da können wir zur Not sicher sein, wir können so weitermachen, so leben wie die Axt im Walde, aber da wird Gott uns schon schützen. Gott sagt, Pustekuchen, verlass dich nicht drauf, dass dieser Ort ein Ort ist, der mal meine Gegenwart repräsentiert hat. Christus möchte uns verändern. Das ist das, was im Markus-Evangelium immer wieder durchkommt. Gott möchte durch seinen Heiligen Geist anfangen, uns zu verändern und zu verwandeln in sein Ebenbild. Möchte das, was ihm keine Freude macht, abtrennen. Dass wir es ihm zur Verfügung stellen. Und dann geht es weiter in Vers 11. Glaubt ihr denn, dass dieser Tempel, der meinen Namen trägt, eine Räuberhöhle sei? Harte Worte. Was soll das Ganze jetzt, fragt Gott. Denkt ihr, ihr müsst euer Leben nicht ändern? Ich glaube, das ist auch eine Mahnung an Kirche, das ist eine Mahnung an Gemeinde. Sind wir Nachfolger? Wir tun viele Dinge, die nach echtem Glauben aussehen vielleicht, aber da ist keine Veränderung des Herzens. Es ist offensichtlich möglich, in Kirche und Gemeinde sehr aktiv zu sein, ohne dass das Herz sich ändert, ohne dass ich barmherziger werde, ohne dass ich vergebungsbereiter werde, ohne dass ich mehr liebe. Und Gott wünscht sich diese Veränderung. Und da merke ich dann auch bei mir in der Vorbereitung, oh, da meint Jesus vielleicht auch mich. Da schaut er vielleicht auch mich an. Und ihr Lieben, es ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt nicht Angst bekommen. Wenn Jesus uns so anschaut, Jesus ist nicht derjenige, der da irgendwie dann innerlich nicht mehr klarkommt und sagt, jetzt finde ich den ganz doof oder sowas. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, Angst zu bekommen. Sondern es geht darum, dass Christus Dinge in unserem Leben sieht, die wir ihm dann zur Verfügung, die wir ihm dann hingeben können, weil er uns immer noch liebt, trotzdem. Aber er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Es geht nicht darum, der Gesetzlichkeit das Wort zu reden, ich wiederhole mich. Es geht nicht darum, Angst zu machen vor Gott. Überhaupt nicht. Wenn du durch die Predigt von heute Angst hast, dann habe ich was falsch gemacht. Ich möchte dir Hoffnung machen, dass Gott dich durch seinen Heiligen Geist verändern kann. Dass er in der Lage ist, mit dir klarzukommen, auch mit deinen Ecken und Macken. Dass du nicht die Hoffnung aufgibst, sondern dass du auf die Kraft Gottes vertrauen kannst. Durch den Heiligen Geist. Es ist doch die Frage, ob meine Geschäftspartner, meine Kollegen merken, dass Christus der Herr ist und der Heilige Geist in meinem Herzen lebt. Oder ob ich das nur sage. Gibt es diese Veränderung? Und das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben andauert. Die Frage ist aber auch, erlauben wir uns unter dem Deckmantel der Gnade ein Verhalten, was uns in dieser Welt nicht mehr als Nachfolger Jesu erkennbar macht? Ich wiederhole mich von Dietrich Bonhoeffers Worten, billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Es geht nicht darum, ob man einfach in die Gemeinde geht, oder ob ich mich einmal bekehrt habe, sondern die Frage, folge ich ihm nach und werde ich verwandelt in sein Ebenbild und lasse ich das auch zu? Das ist das Kriterium. Darum geht es, Frucht zu bringen für Gott. Und es geht darum, ich will es nochmal wiederholen, ich habe das nämlich noch in meinen Notizen drin, weil mir das so wichtig ist. Nicht Angst. Wenn du das Gefühl hast, du bist auf die Nase gefallen durch irgendwelches Versagen und die Hoffnung verloren hast, dann ist das garantiert nicht der Heilige Geist, der dich dort sein lässt. Sondern das Evangelium bedeutet, steh wieder auf, aufgrund dessen, was Christus für dich getan hat, und vertraue weiter darauf, dass der Heilige Geist dich weiter verändern wird und das Ebenbild Jesu. Und wenn du das Gefühl hast, an diesem Punkt war ich doch schon mal, mag es sein, dass sich das so anfühlt, aber du bist unterwegs mit Christus, mit seinem Heiligen Geist, der dich verändern will. Es geht einfach darum, die Gleichgültigkeit des Glaubens unter dem Denkmantel einer billigen Gnade anzugreifen. Darum geht es mir heute. Ich wiederhole das nochmal. Es geht mir darum, die Gleichgültigkeit des Glaubens unter dem Denkmantel einer billigen Gnade anzugreifen. Das ist etwas, was ich mir selber auch zu sagen habe. Was wären das denn konkret für Folgen? Was bedeutet das für mich? Ich glaube, wir kommen an dieser Frage nicht vorbei, dass es auch in unserem Leben ja einiges im Glauben zu einer rein äußeren Form werden kann. Ich bin persönlich durch dieses Gerichtswort und dieses Gerichtshandeln Jesu darauf gestoßen, dass ich mein Herz überprüfen muss. Und ich habe, und das möchte ich euch auch allen ans Herz legen, ein Wort aus Psalm 139 zum Gebet gemacht. Immer wieder auch schon, aber diese Woche wieder. Psalm 139, wo es heißt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Christus schaut uns ins Herz. Und er hat uns seinen Heiligen Geist verheißen, dass wir in seiner Kraft unterwegs sein können. Und wir sind auch als Gemeinde gefragt, sind wir auf dem richtigen Weg? Und lass uns darauf vertrauen, wenn wir gemeinsam beten, dass das Tote, das Fruchtlose stirbt, wenn wir gemeinsam diesen Glauben haben, da gemeinsam für beten, dann können wir auch darauf vertrauen, dass der Heilige Geist Frucht durch uns wirken wird. Ich glaube, dass dieses Evangelium in diesem Text auch drin steht, auch wenn es dort nicht direkt steht. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes, ich wiederhole mich, und die Gemeinde kann auch an einigen Stellen Korrektur gebrauchen. Immer wieder müssen wir uns diese Frage stellen. Und auch für unser persönliches Leben. Suchen wir die Gemeinschaft mit Gott oder kommen wir einfach aus Gewohnheit zur Gemeinde? Will ich einfach einen schönen Gottesdienst erleben oder will ich Jesus begegnen? Möchte ich mir wohl eine interessante Predigt anhören, aber will ich wirklich nach Gottes Willen für mein Leben fragen und auch danach handeln? Oder hat es nachher mal wieder nur gepredigt, ohne Veränderung des Herzens? Woher kommt die Frucht? Wir leben seit Pfingsten in dieser frohen Botschaft, mit dieser frohen Botschaft, dass der Heilige Geist uns gerade dazu gegeben ist, Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Nicht durch eigenes Anstrengen. Ihr Lieben, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ganz vieles, was nach außen in fromm aussah, war tot. Weil ich mir versucht habe, selbst etwas zu tun. Ich habe versucht, aus eigener Kraft etwas zu machen. Ich muss doch jetzt fromm sein und so weiter und so fort. Diese Gefahr besteht immer wieder. Lass uns da nicht auf das eigene Fleisch vertrauen. Das ist nicht, bringt nicht weiter. Sondern Paulus sagt, lebt im Geist. Darauf kommt es an. Lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Der Heilige Geist bewirkt in uns Liebe. Die Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Freude, echte Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind Dinge, die der Heilige Geist in deinem Leben und in meinem Leben hervorbringen wird. Nicht indem wir uns ganz doll anstrengen, sondern indem wir eine Pflanze sind, die in Christus verwurzelt ist. Unsere Identität, wir haben gerade dieses hammergeniale Lied gesungen. That's who I am. Ich bin geliebt. Das ist meine Identität. Daraus ziehe ich meine Kraft. Der Heilige Geist, der mir das gibt. Und dann lebe ich einfach. Eine Pflanze muss sich nicht anstrengen, um Frucht zu bringen. Sie muss das richtige, sie muss verwurzelt sein. Sie muss die richtige Energie bekommen. Diese Pflanze hat offensichtlich was, was ich nicht richtig bekomme. Ich bin nicht der große Botaniker. Plastikpflanzen sind für mein Leben das Beste, glaube ich. Aber Eine Pflanze muss sich nicht anstrengen, ein Christ muss sich nicht anstrengen, Frucht hervorzubringen. Das macht der Heilige Geist. Aber lass uns bitte versuchen, unser Leben da verwurzelt zu sein, in Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes, um das Reich Gottes voranzubringen und Frucht zu bringen. Christus zentriert zu sein, uns immer wieder auf ihn auszurichten und zu fragen, ist da in meinem Leben etwas an Lieblosigkeit? Wenn ich Bruder XY sehe, dann sehe ich da wieder etwas Totes und ich möchte es nicht haben in meinem Leben. Christus, nimm es ab. Ich möchte meinen Bruder wieder lieben. Ich möchte meine Schwester wieder in die Augen schauen. Mein Herz ist verletzt. Ich möchte Vergebung aussprechen, damit Beziehung wieder stattfinden kann untereinander. Ich möchte beten für diese Stadt, weil mein Nachbar, meine Nachbarin mir nicht egal sind. Ja? Vielleicht bist du ein bisschen entspannter und wünschst dir, dass sie dort oben Orgel spielen. Auch okay, vielleicht gibt es eine Fraktion für Orgel und eine für Lobpreis. Aber darauf kommt es an. Lebt im Geist. Lasst uns eine Gemeinde sein, die sich auf den Heiligen Geist und auf seine Kraft verlässt. Nicht mehr auf uns selbst verlassen, sondern auf Christus zu vertrauen. Und das ist das Einzige, was teure Gnade ausmacht. Teure Gnade, sagt Bonhoeffer, und damit komme ich zum Schluss, ist der verborgene Schatz im Acker. Um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freude alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Das ist der Ruf Christi, auf den hin, der Jünger seine Netze verlässt und ihm nachfolgt. Viele Bilder, die Bonhoeffer hier benutzt. Gleichnisse, die Jesus benutzt hat, um deutlich zu machen, das Reich Gottes ist nicht billig zu haben. Du musst bereit sein, zu sagen, das ist das Einzige, worauf ich mich nur konzentrieren will, das Reich Gottes. Und Gott hat dir versprochen, alles andere bekommst du nebenbei. Aber konzentriere dich auf das Reich Gottes in deinem Leben, dass Christus der Herr ist. Darauf kommt es an. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und beten.